Ja, vielen Dank, Frau Dinkelacker. Ja, ich werde Ihnen heute zwei Self-Assessments aus unseren Werkstätten präsentieren. Wir haben eine ganze Reihe anderer Self-Assessments noch entwickelt. Warum habe ich diese beiden Self-Assessments herausgepickt? Was studiere ich.de und Psychologie-Self-Assessment.ch? Ich habe diese beiden Self-Assessments rausgepickt, weil es einmal ein fächerübergreifendes und hochschulübergreifendes Verfahren ist mit wasstudiereich.de und zum anderen ein fachspezifisches Self-Assessment mit psychologie.ch. Was möchte ich Ihnen präsentieren heute? Einmal ganz kurz die Verfahren charakterisieren. Wir haben wenig Zeit, deswegen kann ich da auch wirklich nur durchpreschen sozusagen. Dann werde ich Ihnen die Unterschiede dieser beiden Self-Assessments aufzeigen und Ihnen aus unserem Erfahrungsschatz berichten, was haben wir gelernt, Lessons learned, was können Sie vielleicht auch mitnehmen für Ihre Projekte. Steigen wir ein in die Charakterisierung der Verfahren. Wasstudiereich.de wurde damals aus dem gleichen Topf gefördert wie das Freiburger Verfahren. Wir haben also quasi gleichzeitig gestartet. Wir sind gleichzeitig gestartet und haben zunächst mal für die Uni Hohenheim einen Test entwickelt unter dem Label wasstudiereich.de und diesen Test haben wir im Laufe der Zeit ausgeweitet zu einem bundeslandweiten Verfahren für Baden-Württemberg. Der Test wird inzwischen vom Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg auch als offizieller Test sozusagen empfohlen für die Studienorientierung. Es sind sämtliche Hochschulen beteiligt an diesem Verfahren und er besteht aus zwei Bestandteilen, einmal aus einem Interessentest, der basiert auf dem Holland-Modell, das viele von Ihnen sicherlich kennen, Holland-Modell der beruflichen Interessen, und zum anderen basiert der Test auf dem kognitiven Fähigkeitsmodell des Berliner Intelligenzstrukturmodells. Das sind die beiden Bestandteile, aus denen der Test besteht, und im Prinzip geht es darum, unser Ziel war es, zum einen wissenschaftlich fundiert vorzugehen, indem wir auf etablierte Modelle setzen mit diesen beiden Modellen, die ich gerade genannt habe. Zum anderen ging es darum, eine möglichst breite Beteiligung auch zu erreichen der Landeshochschulen. Inzwischen machen auch alle Landeshochschulen mit, inklusive der privaten Hochschulen, die wir jetzt mit aufgenommen haben. Das war ein weiteres Ziel. Und als drittes Ziel ging es darum, dass wir die Beratungsangebote möglichst gut vernetzen wollten, dass wir auch ein offenes Beratungstool entwickeln wollten. Das heißt, wir wollten nicht die User innerhalb unseres Systems halten, sondern wir wollten ein offenes System schaffen, das möglichst gut auch vernetzt in Richtung Berufsberatung, in Richtung Studienberatung, in Richtung andere Self-Assessments. Also beispielsweise können die Freiburger ihre Self-Assessments in unserem Self-Assessment eintragen, sodass also, wenn bei uns im allgemeinen Assessment die Empfehlung rauskommt, studiere doch Anglistik, dann können die Freiburger ihr Self-Assessment Anglistik bei uns eintragen und man wird dann sofort weitergeleitet in Richtung Freiburger Self-Assessment. Also ein möglichst offenes System mit unserem Was studiere ich. Es geht darum, ein Matching zu erreichen zwischen dem Personenprofil, das Sie jetzt hier auf der linken Seite schematisch abgebildet sehen, und einem Anforderungsprofil, das Sie auf der rechten Seite abgebildet sehen. Und dieser Test leistet eben einen Abgleich der Profile, einmal im Bereich der Interessen und zum anderen im Bereich der kognitiven Fähigkeiten und damit natürlich in zwei sehr relevanten Bereichen, die für die Studienwahl extrem bedeutsam sind. So sieht ein Screenshot aus, ein beispielhafter Screenshot. Diejenigen, die hinten sitzen, werden es kaum erkennen können. Wichtig, was wäre jetzt zum Beispiel dieser mittlere Bereich? Hier stehen also die Studienfachempfehlungen, die herauskommen bei dem Test mit einem Passungsindex. Wir sprechen immer von einem Passungsindex, klingt sehr technisch. Die Ratsuchenden kriegen einen Balken im Prinzip zurückgemeldet, den sehen Sie hier auf der rechten Seite. Und je grüner der Balken ist und je ausgefüllter der Balken ist, desto höher ist die Passung des Personenprofils zu dem Studiengangsprofil. Wir haben jetzt neu vor 3 Jahren interaktive Elemente auch eingebaut. Man kann die Studienangebote bookmarken, man kann interaktiv die Testergebnisse auch verändern, indem man also beispielsweise einzelne Interessenfelder aufwertet oder abwertet. Man könnte also zum Beispiel mit der Überlegung herangehen, Musik kommt zwar bei dem Test heraus, dass mich das wirklich interessiert, Aber Musik möchte ich eigentlich nachher nicht beruflich umsetzen und das musikalische Interesse möchte ich nicht in Form eines Studiums befriedigen. Das möchte ich vielleicht lieber privat befriedigen. Deswegen kann ich den Interessenbereich Musik rausnehmen aus meinem Personenprofil. Das wäre sozusagen eine interaktive Herangehensweise, mit der wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben den Test umfassend evaluiert. Wir haben also geschaut, ist der Test geeignet, verschiedene Studienerfolgskriterien vorherzusagen? Können wir beispielsweise die Studienzufriedenheit der Ratsuchenden vorhersagen? Können wir die spätere Studienleistung vorhersagen? Studienleistung im Sinne von Studiennoten. Und Kernergebnis dieser Evaluation, die mit mehreren 10.000 Personen auch gelaufen ist, ist folgendes: Interessentest und Fähigkeitstest ergänzen sich. Die Psychologen unter Ihnen kennen den Begriff der inkrementellen Validität. Also es gibt also eine zusätzliche Validität dadurch, dass man einen zweiten Test einsetzt. Und zwar sieht es so aus, dass wir mit dem Interessentest sehr gut die Studienzufriedenheit vorhersagen können und mit dem Fähigkeitstest können wir sehr gut die Studienleistungen im Sinne von Studiennoten vorhersagen. Das so zur Evaluation. Wir haben natürlich die Ratsuchenden auch gefragt, hat denn der Test was gebracht? Also zum Beispiel haben wir gefragt, hier auf der linken Seite abgebildet, hat der Test Sie dazu angeregt, sich intensiver mit der Wahl eines Studienfachs zu beschäftigen? Hier sagen 70% ja, der Test hat mich wirklich angeregt. Würden Sie den Test weiterempfehlen? Das ist für uns immer so die Nagelprobe bei der Evaluation. Würden Sie den Test weiterempfehlen? Annähernd 90% der Ratsuchenden würden den Test weiterempfehlen. Das ist eine Quote, mit der wir eigentlich sehr zufrieden sind. Und wir glauben, dass man diese letzten 10% auch nur ganz schwer überzeugen kann, weil so ein Test natürlich auch immer nicht passende Ergebnisse auswirft. Das ist das eine. Und zum anderen kann so ein Test den Ratsuchenden das schwierige Thema Studienwahl natürlich nicht komplett abnehmen. Also der Ratsuchende muss immer noch selber sich ein Stück weit engagieren, muss sich selber auch entscheiden. Und wenn der Ratsuchende erwartet, dass ein Test diese wichtige Entscheidung komplett für ihn fällt, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Und deswegen kommt eine gewisse Unzufriedenheit dann immer noch zustande. Zu den Nutzerzahlen. Wir waren selber überrascht, wie gut das Instrument angenommen wird. Wir haben jetzt insgesamt 3 Millionen Testteilnehmer seit Gründung des Tests. Wir haben im letzten Jahr über 800.000 Testteilnehmer gezählt. Bei einer Abiturjahrgangsstärke von 500.000 Personen haben wir also quasi eine Vollerhebung, wenn man so möchte, des kompletten Abiturjahrgangs im letzten Jahr erhalten. Von den Tagesspitzen her, das sehen Sie hier unten in dem Diagramm abgebildet, das sind die maximalen Testteilnehmer pro Tag, haben wir also eine kontinuierliche Steigerung. Im letzten Jahr eine Spitze von 11.000 Testteilnehmern pro Tag. Es sind also keine Klicks, keine Visits der Seite, sondern es sind wirklich komplett durchgeführte Tests. Das führt natürlich dann auch zu besonderen Anforderungen, was jetzt die Serverinfrastruktur anbetrifft. Hierfür braucht man also eine größere Serverfarm. Unser Rechenzentrum hat dann irgendwann mal gesagt, wäre schön, wenn ihr dann bitte mal woanders hostet, denn bei uns liegen hier die ganzen Services brach. Wir sind also inzwischen in so einen Cloud-Service gewechselt, wo man dann bis zu 30 Server gleichzeitig laufen lassen kann, die man also flexibel dann je nach Jahreszeit, das kennen Sie auch in Ihren Self-Assessments, je nach Jahreszeit gibt es dann quasi die Spitzen und dann wieder einen starken Abfall, sodass es gar keinen Sinn macht, sich sozusagen eine Serverfarm mit 30 Servern zu halten, sondern es macht eben Sinn, eine flexible Infrastruktur vorzuhalten, wo man dann schrittweise die Server zuschalten kann. Okay, also sprich, der Test wird gut angenommen. So als Perspektive, wir werden den Test Ende 2013 auch in der Schweiz implementieren. Und als, ja, vielleicht auch als Message für diejenigen, die Interesse an dem Produkt haben, das Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg ist durchaus auch interessiert, den Test weiterzugeben an andere Bundesländer. Wenn also bei Ihnen Interesse vorhanden sein sollte, wenden Sie sich gerne an das Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg. Ich stelle auch gerne den Kontakt zu den Kollegen dort her. Das so als schneller Durchmarsch angesichts der knappen Zeit zum Thema, was studiere ich? Schauen wir uns das andere Assessment an, das Psychologie-Self-Assessment. ein relativ neues Produkt, das wir für die Schweiz jetzt entwickelt haben. Es gibt in der Psychologie inzwischen schon relativ viele Self-Assessments. Klar, die Psychologen wurden auf den Plan gerufen, als sozusagen diese Welle losbrach. Die Marburger und die Freiburger waren, glaube ich, so mit die Ersten. Gerade dieses Erwartungsmodul wurde, glaube ich, in Marburg zum ersten Mal kreiert. Und wir als Schweizer brauchen halt, also ich selber bin kein Schweizer, aber die Schweizer Hochschulen brauchen eben ein bisschen länger. Aber am Ende kommt auch eine gute Lösung raus. Zumindest was, ja, sagen wir mal, viele organisatorische Dinge in der Schweiz anbetrifft. Und wir hoffen, dass es auch hier zu einer guten Lösung oder dass Ihnen die Lösung genauso gut gefällt wie mir. Was haben wir gemacht innerhalb der Psychologie? Wir haben 3 Module entwickelt. Also auch hier die Überlegung, wir teilen das Ganze lieber in kleine Einheiten ein, damit die Motivation hoch bleibt, dass es also frühzeitig schon Rückmeldungen gibt. Im ersten Modul klären wir die Erwartungen ab. Das ist im Prinzip das Modul, das ist auch in Marburg gibt, in Freiburg, an verschiedenen, im Saarland habe ich eben gehört, gibt es auch ein Erwartungsmodul. Ich denke, das hat sich inzwischen schon fast etabliert, hat sich bewährt, das funktioniert. Wir informieren die Ratsuchenden über korrekte oder falsche Erwartungen und erzeugen so eine höhere Informiertheit. Das ist das erste Modul. Das zweite Modul fragt die Studieninteressen ab und diesmal nicht in Form eines allgemeinen Interessenmodells, Sensu Holland, sondern in Form eines differenzierten Interessenmodells. Wir erfassen hier also etwa 15 Interessensbereiche, die wir dann abgleichen mit dem Personenprofil. Und dann gibt es eine sehr differenzierte Rückmeldung, sehr viel feiner als nach dem Holland-Modell. Und wir gesagt haben, das Holland-Modell funktioniert nur auf der allerersten Stufe, gibt nur eine allererste Orientierung. Und im fachspezifischen Bereich brauchen wir natürlich höher aufgelöste Modelle. Das dritte Modell, das ist was, worauf ich jetzt besonders stolz bin, ist ein Modul, das ich so jetzt noch nicht gesehen habe. Das zielt ab vor allen Dingen auf das Berufsinteresse, denn wir haben festgestellt, dass viele Ratsuchende mit der Idee kommen, naja, Psychologie, was machen die nachher? Die werden Psychotherapeut. Und viele von Ihnen, die jetzt nicht aus der Psychologie kommen, werden wahrscheinlich auch denken, naja, Psychologie bedeutet, man macht klinische Psychologie, wird nachher Psychotherapeut. Tatsächlich gibt es aber 18 Berufsfelder innerhalb der Psychologie. Man kann also als Psychologe zum Beispiel Sportpsychologe werden. Vielleicht haben einige von Ihnen das Interview mit dem Sportpsychologen der deutschen Nationalmannschaft am Wochenende gelesen. Oder Erwachsenenbildung kann man machen, Personalpsychologie, Arbeitspsychologie. Davon hat natürlich noch kein Ratsuchender jemals gehört. Und unsere Idee war, wir müssen das irgendwie transportieren. Und das haben wir jetzt versucht und das gelingt uns auch. Wir haben also Items formuliert, mit Hilfe von 500 Psychologinnen und Psychologen, die in der Praxis arbeiten, die ihren Berufsalltag beschrieben haben in Form von kurzen Items. Und unsere Markt- und Werbepsychologen haben zum Beispiel gesagt, wir führen häufig Konsumentenbefragungen durch oder wir untersuchen häufig Motive und das Verhalten von Konsumenten. Und genau diese Items geben wir vor und fragen die Ratsuchenden, könnte dich das interessieren? Oder könnte es dich interessieren, im Bereich Personalpsychologie zu arbeiten? Hier lauten die Items, mit Hilfe von Tests die Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern beurteilen. Oder Methoden der Personalauswahl entwickeln. Natürlich können Sie sich nicht vorstellen, was bedeutet überhaupt Personalauswahl und was macht so ein Test aus, aber es ist dennoch eine, sozusagen eine Konkretisierung des Berufsalltages und die Ratsuchenden haben uns die Rückmeldung gegeben, dass das also hochspannend ist und dass sie vorher nicht wussten, dass es einen Studien- und Laufbahnberater gibt im Bereich der Psychologie oder einen Personalpsychologen oder jemand, der Arbeit gestaltet, einen Arbeitspsychologen. Das ist im Alltag und bei den Laien überhaupt nicht präsent. Okay, wie sind wir zu den Berufsprofilen gekommen? Das überspringe ich. Insgesamt haben wir da eine größere Anzahl von Psychologinnen und Psychologen befragt. Wir haben dann natürlich am Ende auch eine Evaluation durchgeführt. Ganz kurz, ich will Sie nicht mit Charts und Diagrammen hier langweilen. Wir haben gefragt, A, wisst ihr jetzt mehr über die Studieninhalte? B, wisst ihr mehr über die Anforderungen? Und C, wisst ihr mehr über die beruflichen Aussichten? Und in allen Bereichen gibt es eine Zustimmung. Ja, wir haben tatsächlich wesentlich mehr erfahren. Das sind diese blauen Balken. Und eine kleine Schwäche haben wir erkannt in dem mittleren Bereich, was die Anforderungen anbetrifft. Das heißt, die Anforderungen, die das Studienfach Psychologie stellt an die Studierenden, die werden nicht hinreichend kommuniziert mit unserem Assessment. Daraus haben wir jetzt für uns dann die Schlussfolgerung gezogen, wir brauchen noch ein Modul, ein viertes Modul, das werden wir jetzt gerade neu entwickeln, ein Fähigkeitstest, der also Rückmeldungen darüber gibt, schaffst du das Studium der Psychologie oder schaffst du es möglicherweise nicht oder wie sind deine Wahrscheinlichkeiten, dass du das Studium der Psychologie schaffst. Auch hier wieder der Lackmustest, würdest du den Test weiterempfehlen und auch hier haben wir eine sehr große Zustimmung von den Ratsuchenden, 94% würden den Test weiterempfehlen und damit sind wir auch wiederum sehr zufrieden. So, und jetzt sozusagen, das war der Teil Vorstellung der beiden Instrumente. Jetzt möchte ich Ihnen einige Unterschiede aufzeigen zwischen diesen beiden Instrumenten. Hier eine Gegenüberstellung von was studiere ich und dem Psychologie-Assessment. Fokus, ganz klar, was studiere ich, ist eine erste allgemeine Orientierung. Das Psychologie-Assessment bedeutet eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Fach. Vom Matching her gehen wir hier gänzlich andere Wege. Beim Psychologie-Assessment haben wir die Möglichkeit, sehr hoch aufgelöst nachzufragen. Wir können sehr detailliert die Anforderungen auch abbilden des Studiengangs Psychologie. Bei was studiere ich DE hingegen, müssen wir auf Modelle setzen, die für alle Studiengänge gelten. Ja, man muss also sehr viel generischere, sehr viel allgemeinere Modelle einsetzen, wie zum Beispiel das Holland-Modell oder wie die Modelle im Intelligenzbereich. Also hier eher die Breitbandmodelle beim Matching und hier eher die höher aufgelösten Modelle. Das Thema Informationsvermittlung, brauche ich Ihnen nicht sagen, das ist heute schon mehrfach gefallen, bei den fachspezifischen Assessments spielt das natürlich eine wesentlich größere Rolle, dass Information vermittelt wird, dass man ein Realistic Study Preview gibt, ein Begriff aus der Arbeitsorganisationspsychologie, über den man von einem Realistic Job Preview spricht und der dazu führt, dass man nachher zufriedenere Arbeitnehmer hat. Das kann man natürlich übertragen hier auf den Bereich der Studieneignungsdiagnostik. Für die Psychologen und Psychologinnen unter Ihnen, in dem einen Bereich spielt die Konstruktvalidität eine größere Rolle, in dem eher allgemeineren Assessment, in dem anderen Bereich eher die Inhaltsvalidität, dass wir also die Inhalte gut abbilden mit unserem Assessment. Weitere Unterschiede, technisch natürlich, wir brauchen eine sehr leistungsstarke Serverinfrastruktur bei wasstudiere.de. Bei dem Self-Assessment Psychologie geht es eher darum, multimediale Inhalte auch streamen zu können. Wurde auch in mehreren Assessments schon erwähnt, dass das eine besondere Anforderung ist, dass man mit diesen multimedialen Inhalten auch sehr gut die Informationen vermitteln kann. Und organisatorisch bedeutet ein hochschulübergreifender Test natürlich einen riesigen Aufwand. Wie schafft man es, mit 600 bis 800 Fachexperten, die dezentral an den Hochschulen sitzen, wie schafft man es, mit denen zu kommunizieren? Wie schafft man es, dass die ihre Profile sauber einspeisen in unser System? Das ist eine besondere Anforderung. Wir haben da ein Redaktionssystem entwickelt, in das sich die Fachexperten einloggen können. Und in dieses Redaktionssystem können dann die Fachexperten ihre Daten einspeisen. Okay, dann Lessons learned. Hier möchte ich ganz kurz so ein paar Schlaglichter setzen aus unseren Erfahrungen. Und ein Schlaglicht oder ein Ergebnis, was für uns wichtig ist, wir haben jetzt insgesamt 3 Millionen Testteilnehmer. Wir haben also 3 Millionen Personen eine Empfehlung gegeben, was sie studieren sollen, was nicht. Das heißt, auf unseren Schultern lastet ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern eine extreme Verantwortung, wenn man so möchte. Und wir müssen uns natürlich fragen, sind unsere Tests fair? Funktionieren unsere Tests wirklich sauber? Sind sie valide? Und wenn man sich zum Beispiel das Holland-Modell anschaut, dann gibt es ganz massive Geschlechtsdifferenzen. Das sind jetzt hier diese Interessenfelder nach dem Holland-Modell, das müssen Sie nicht im Detail nachvollziehen, aber es gibt hier einmal mit R ein Interessenfeld, das als technisches Interessenfeld bezeichnet wird und es gibt mit dem Bereich S ein Interessenfeld, das als soziales Interessenfeld bezeichnet wird. Und Sie können sich vorstellen, wofür sich die Frauen interessieren, wofür sich die Männer interessieren, die Symbole, die jetzt schon eingeblendet sind, verdeutlichen das ja auch. Die Frauen tendieren eher zum sozialen Bereich, die Männer tendieren eher zum technischen Bereich. Bei denjenigen, die sich mit dem Thema MINT beschäftigen, läuten die Glocken. Der MINT-Bereich liegt natürlich hier im Bereich R, also hier auf der linken Seite, und die Männer wandern eher in diesen MINT-Bereich rein. Wie gehen wir damit um als Testkonstrukteure? Wir hätten natürlich theoretisch die Möglichkeit, geschlechtsspezifische Normen einzusetzen in dem Test. Wir könnten also die Frauen mit den Frauen vergleichen Und das würde dazu führen, dass wir mehr Frauen in die MINT-Fächer hineinsteuern. Wir könnten das tun. Das wäre aber in dem Sinne natürlich eine politische Entscheidung, die aus unserer Sicht, aus unserer fachlichen Sicht nicht korrekt wäre. Es gibt aber andere Möglichkeiten, wie man sozusagen dieses Problem auch nochmal beleuchten kann. Man kann sich zum Beispiel die Fairness der Items anschauen, man kann sich die Fairness der einzelnen Skalen anschauen. Hierfür gibt es in der Psychologie einige interessante methodische Modelle, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen kann. Wenn Sie das interessiert, wir haben dazu in den letzten 3 Jahren ein BMBF-Projekt durchgeführt, Gender Fairness, eignungsdiagnostischer Tests. Die Ergebnisse haben wir aktuell publiziert im Journal of Career Assessment und können da nachgelesen werden. Jedenfalls, Message, hohe Reichweite bedeutet hohe Verantwortung. Das heißt, wir sollten uns auch wirklich diese Verantwortung stellen. Wir müssen schauen, dass die Verfahren erstens funktionieren, dass sie zweitens fair sind. Weiteres Schlaglicht, das ich mitgebracht habe, das Holland-Modell haben Sie eben schon gesehen. Und wir haben gemerkt, das Holland-Modell ist natürlich viel zu grob. 6 Interessenfelder, wie sollten wir mit 6 Interessenfeldern sämtliche Studieninteressen abbilden? Und wir sind jetzt dazu übergegangen, dieses Holland-Modell auszudifferenzieren. Es gibt jetzt im Prinzip 2 konzentrische Kreise. Im Inneren finden Sie das alte Holland-Modell, das ja schon aus den 60er Jahren stammt, insofern völlig überholt ist. Und außen finden Sie die Ausdifferenzierung, insgesamt 20 Facetten, mit denen wir jetzt das Studieninteresse operationalisieren und mit denen wir sehr viel genauere Ergebnisse erzielen als mit dem alten Holland-Modell. Also weitere Message aus meiner Sicht: Wir sollten nicht an den alten Modellen kleben, sondern wir sollten vorangehen und die Modelle weiterentwickeln. Dann ein Punkt, der auch schon mal angeklungen ist bei einem der anderen Vorträge: dynamische Elemente. Das wäre für uns auch nochmal was wir gelernt haben. Wir sind also zum Beispiel sehr oft in Klassen auch reingegangen, haben mit den Schülern solche Usability-Tests gemacht. Da kommen dann immer wieder erstaunliche Ergebnisse raus, dass dann irgendein Item nicht verstanden wird, eine Testfrage nicht verstanden wird, von der man niemals gedacht hätte, dass das vielleicht eine unverständliche Frage sein könnte. Oder die Ratsuchenden verstehen die Logik der Nutzerführung nicht richtig. Insofern empfehle ich das auch jedem Konstrukteur, jeder Konstrukteurin: Geht in die Klassen rein, schaut euch an, was die Ratsuchenden wirklich für Fragen haben. Man ist manchmal verblüfft, wo die hängen und wo sie eben nicht hängen. Und wir haben eben festgestellt, dass diese interaktiven Elemente, die wir vor einigen Jahren eingeführt haben, sehr, sehr gut ankommen. Also zum Beispiel kann man diese Interessenfelder, die nachher als Ergebnis rauskommen, umgewichten. Und das führt dazu, dass die Ratsuchenden sich aktiver mit dem Testergebnis auseinandersetzen. Sie verstehen viel mehr, was da passiert, wie der Test von der Grundlogik her funktioniert. Und letztlich führt diese Aktivierung dazu, dass man sich auch gründlicher noch Gedanken macht zu dem Ergebnis. Also insofern empfehle ich interaktive Elemente, wenn sich das anbietet. Was ich auch empfehle, dass man aus seinem Testlaboratorium aussteigt. Viele von uns Psychologen speziell sind sehr testgläubig und glauben, dass ein guter Test sozusagen schon die halbe oder dreiviertel oder vielleicht sogar die ganze Miete ist. Ich glaube, ein guter Test ist allenfalls ja eine Viertelmiete. Wir müssen schauen, dass wir die Beratungslehrkräfte schulen, dass wir die Praktika vor Ort schulen, dass wir entsprechend dort auch anknüpfen. Und wir haben zum Beispiel gemeinsam mit dem Kultusministerium und mit dem Wissenschaftsministerium ein Training entwickelt, ein Berufswahltraining für Gymnasiasten und Gymnasiastinnen. Und dieses Berufswahltraining wird immer angeboten von einem Lehrer, einer Lehrerin und einem Studienberater, einer Studienberaterin. Und gerade diese Kombination gibt ganz tolle Ergebnisse, und darin ist also auch das Self-Assessment eingebettet. Das Ganze wurde von uns sozusagen geschult, sodass dann auch ein tieferes Verständnis vorherrscht für dieses Self-Assessment. Und insofern plädiere ich dafür: Integrieren Sie die Angebote in das größere Beratungsumfeld. Letzter Punkt, ich habe auch schon einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen, die Zeit geht zu Ende. Interdisziplinarität ist gefragt. Wir alle haben irgendwo das Problem: Wie setzt man jetzt diese ganzen programmiertechnischen Dinge um, oder woher bekomme ich jetzt die berufskundlichen Informationen, wie bringt man das alles zusammen? Wir haben das besondere Problem, dass wir auch hochschulübergreifend agieren müssen. Wir haben das Problem dadurch gelöst, dass wir sozusagen ein Gefäß geschaffen haben, einen universitären Spin-off, in dem wir verschiedene Ressourcen zusammengefasst haben, also Studienberater und Laufbahnberater, Berufsberater, Kommunikationswissenschaftler, Programmierer, Psychologen zusammenarbeiten und wo wir solche Self-Assessment-Projekte dann umsetzen. Und das kann ich Ihnen auch nur empfehlen, dass Sie vielleicht auch Strukturen schaffen, die, mit denen man relativ flexibel auch arbeiten kann, jenseits des Uni-Kontextes. Okay, und damit bin ich auch schon durch mit meinem Vortrag und bin sehr gespannt auf Ihre Fragen, Anmerkungen, Kritik.